Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder eine Folge Bits and Bytes. Das heißt für euch kleine Wissenshäppchen rund um die Themen IT und Digitalisierung. Und für die heutige Folge haben wir uns das Thema NIS2-Richtlinie vorgenommen. Mir gegenüber sitzt Alexa.
Und mir gegenüber sitzt Kea.
Let's go! Heute geht es um das Thema NIS2-Richtlinie. Also eine EU-Richtlinie, die das Niveau der Cyberresilienz in der Union stärken soll. Heute klärt uns Alexa über das Thema auf und erklärt uns, was es für Unternehmen bedeutet. Kleine Info für euch. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine rechtlichen Beratungen dar. Für individuelle rechtliche Fragen oder Angelegenheiten konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Rechtsberater. So, wir starten direkt in die Fragen rein. Alexa, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses so wichtige Thema eigentlich auch sprechen. Und dann starten wir direkt mal mit der Frage, was ist eigentlich die NIS2-Richtlinie?
Genau, also erstmal weiß ich gar nicht, ob jeder das schon mal gehört hat. Deswegen habe ich gedacht, was ist denn überhaupt NIS? Für was steht das denn? Das ist natürlich eine Abkürzung und steht für Network and Information Security. Und da gab es schon mal ein Gesetz, die NIS, und jetzt gibt es eben die NIS 2. Deswegen die 2 hinten dran, weil es die zweite Weiterentwicklung von der NIS ist und die NIS 2 löst quasi auch die NIS ab. Und NIS 2 ist eben eine Richtlinie, wie du gesagt hast, die von der EU vorgegeben wurde und für die dann die einzelnen EU-Staaten jetzt Zeit hatten, das in nationales Recht umzuführen, umzusetzen. Und in Deutschland tritt das eben zum 18. Oktober in Kraft. Deswegen ist das jetzt gerade auch ganz relevant. Und die Umsetzung ins deutsche Gesetz hat einen ganz tollen Namen. Das nennt sich nämlich dann NIS 2 UMSU-CG und steht für NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Muss man sich aber nicht merken, wenn man von NIS 2 spricht, weiß jeder, was gemeint ist. Also, aber damit ihr mal der Vollständigkeit halber einfach alle Infos habt, die ihr so haben müsst. Und wie du schon richtig gesagt hast, Kea, ist der Gedanke da hinten dran, erstmal, dass man sagt, okay, wir müssen innerhalb der EU unsere Cybersicherheit und die Resilienz gegen Cyberangriffe stärken, weil natürlich einfach durch die nationale Lage, die wir haben, durch den Ukraine-Krieg, durch aber auch, was einfach global passiert, müssen wir einfach in Europa ein Player sein, der auch mithalten kann und sich nicht irgendwie aussetzt anderen größeren Mächten, sei es die USA, sei es China, sei es Russland. Und deswegen wurde dieses Gesetz oder die Richtlinie verabschiedet und jedes Land in der EU muss eben das in nationales Recht überführen. So kommt es jetzt erstmal dazu, was ist das überhaupt und was ist der Zweck dahinter?
Also vielen Dank für den kurzen Überblick auf jeden Fall schon mal. Und die Abkürzung ist ja auch sehr, sehr spannend. Genau. Also ich werde sie mir nicht merken, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man weiß, was es bedeutet, wenn man von NIS 2 spricht. Dann steigen wir einfach mal tiefer in das Thema ein. Das heißt, was schreibt NIS 2 tatsächlich vor und ja, wer muss NIS 2 denn überhaupt auch umsetzen?
Ich würde gerne mit dem hinteren Teil anfangen. Erstmal, wer ist denn überhaupt davon betroffen? Weil das Gesetz natürlich jetzt nicht jeden betrifft, aber schon eine ganze Reihe an Unternehmen. Und dafür kram ich einfach mal das Gesetz nebenher raus. Und zwar ist es so, dass zum einen im Gesetz wird unterschieden zwischen wichtigen Einrichtungen und besonders wichtigen Einrichtungen. Und für die gelten so ein bisschen unterschiedliche Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Aber wann zählt denn ein Unternehmen überhaupt als wichtige oder besonders wichtige Einrichtungen? Und das hängt so ein bisschen davon ab, ob man Betreiber einer kritischen Anlage ist, ob man ein Vertrauensdienstanbieter ist. Vertrauensdienstanbieter sind zum Beispiel Anbieter von E-Signatur als Beispiel. Ob man ein Anbieter von Top-Level-Domain-Registern ist solche Dinge. Oder auch gerade Telekommunikationsdienstanbieter. Also natürlich all diese Dinge, die wir brauchen, um funktionsfähig zu bleiben, aber die eben durch Cyberangriffe beeinträchtigt werden können. Also eben ganz viele IKT-Dienste nennt man das auch, also Informations- und Kommunikationstechnologiedienste. Und da ist es jetzt eben so, dass es eine ganze Liste auch gibt mit Sektoren, die mittlerweile als kritisch betrachtet werden, dass wenn die ausfallen, dass sich eben auf unser Leben so arg auswirkt, dass man sagt, die sind schützenswert und die müssen eben gucken, dass sie nicht anfällig werden für Cyberangriffe. Ich werde mal gucken, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle aufzählen, aber da gibt es eben das Gesetz, der Gesetzesentwurf, der ist auch online zugänglich auf der Seite vom Bund. Da kann man das auch nochmal nachlesen, aber einfach mal, um so zu nennen. Also der Energiesektor ist davon betroffen. Ja? Also Stromversorger, Fernwärmeanbieter, Gasversorger, als Beispiel. Dann Transport und Verkehr, Luftverkehr, Schienenverkehr, Schifffahrt ist davon betroffen. Auch zum Teil im Finanz- und Versicherungswesen, das Bankenwesen beispielsweise. Gesundheit ganz klar. Also ne, wenn irgendwelche Krankenhäuser so ausfallen, ist das wieder kritisch für uns. Auch Thema Wasser, Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung als Beispiel. Informationstechnik und Telekommunikation hatte ich schon genannt. Da gehören zum Beispiel diese Top-Level-Domain-Anbieter dazu. Also wenn man sich eben online, ne, eine Webseite registriert als Beispiel und wo dann die ganzen Daten hinterlegt sind dafür. Auch Thema Weltraum ist auch davon betroffen, auch wenn man das jetzt bei uns selber vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Aber klar, ne, wir tauschen uns aus über die Satelliten und können dadurch über Netz und so weiter Daten hin und her senden. Auch das ist natürlich kritisch und. Also die Liste geht noch weiter und da ist es tatsächlich sinnvoll, selber auch mal reinzugucken, bin ich da als Unternehmen betroffen? Weil das jetzt eben die Neuerung ist, dass einfach der Raum für die Unternehmen, die jetzt davon betroffen sind und was sich auch ändert zu der vorherigen Liste, einfach größer geworden ist und mehr Unternehmen betroffen sind. Und tatsächlich auch schon eine kleinere Unternehmensgrößen. Also mittlerweile ist auch der Mittelstand davon betroffen. Also all diese Unternehmen, die in der Anlage 1 und 2 von dem Gesetzesentwurf aufgelistet sind, all diese Branchen, das gilt eben mittlerweile, wenn dann so ein Unternehmen mindestens 250 Mitarbeitende hat oder einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro macht. Und da ist dann auch so ein Anhang hinten dran und zudem eine Jahresbilanzsumme von über 43 Millionen Euro aufweist. Aber das ist einfach wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht mehr was ist, was nur die ganz Großen betrifft, sondern auch Mittelständler, die eben in den Bereichen eben Telekommunikation, Energie und so weiter agieren, können auch davon betroffen sein.
Das heißt, an der Stelle geht auch nochmal ein kleiner Reminder raus, einfach mal zu prüfen, bin ich selber als Unternehmen, als Unternehmer davon betroffen? Sollte ich da auf jeden Fall die Rechtsberatung ranziehen, um da natürlich auch gut aufgestellt zu sein?
Ganz genau.
Dann gehen wir doch jetzt nochmal in das Thema rein, was schreibt NIS 2 eigentlich vor und welche Maßnahmen müssen konkret auch seitens der Unternehmen natürlich getroffen werden? Du hattest jetzt schon mal einen sehr, sehr schönen Überblick gegeben, wer davon betroffen ist. Und jetzt gehen wir rein, was eigentlich und welche Maßnahmen?
Und da ist es tatsächlich so, dass erstmal man sich jetzt denken könnte, oh Gott, ich bin davon betroffen, Panik, Panik, Panik. Aber nee, es braucht keine Panik jetzt auszubrechen. Weil es sind erstmal zwei Hauptpunkte, die man leisten muss. Das eine ist das sogenannte Meldewesen. Da geht es darum, dass wenn ein Schadensvorfall auftritt, also wenn man eben angegriffen wurde, dass man das dann melden muss. Im Englischen nennt man das auch Incident oder Incident Reporting. Das ist ein wesentlicher Teil, was Unternehmen einrichten müssen. Und das zweite ist das Thema Risikomanagement. Dass eben jedes Unternehmen auch ganz klar für sich hat, welche Risiken sind sie ausgesetzt und auch wieder, was passiert, wenn ein Risikofall eintritt. Also wie kann man Sicherheitsvorfälle bewältigen? Hat man ein Backup-Management? Wie sorgt man dafür, dass keine Risiken auftreten? Gibt es Verschlüsselungsverfahren? Gibt es IAM, das ist Identity and Access Management? Also sorgt man dafür, dass man weiß, wer sind die Leute, die bei mir agieren, also die Identität, und wer hat zu was Zugang und Zugriff, ist das geregelt, solche Dinge. Und da ist es jetzt erstmal aber tatsächlich einfach wichtig, dass man ein Konzept dafür hat und dass man klar hat, was man da machen möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Unternehmen aus der Luft jetzt schon einen fertigen Meldeverfahrensweg bereit haben muss und auch das komplette Risikoanalyse und Risikomanagement muss jetzt nicht von Nacht aus dem Boden gestampft werden. Aber wichtig ist, dass die Unternehmen ein Konzept haben und dass, wenn es zum Sicherheitsvorfall kommt, das eingesetzt werden kann.
Ich glaube, das hat schon mal einen sehr, sehr guten Einblick darüber gegeben, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollten von Unternehmen. Und um das Ganze jetzt auch nochmal greifbarer zu machen und ja, vielleicht nochmal einen besseren Einblick auch zu bekommen, was so das Daily Business eigentlich betrifft, könntest du denn aus deiner Projekterfahrung oder jetzt so im beruflichen Kontext mal berichten, wie du mit NIS 2 bisher in Berührung gekommen bist oder vielleicht auch, wie erste Maßnahmen schon waren im Unternehmen und wie sich das ausgewirkt hat?
Gerne. Was ganz spannend war, war, als so NIS 2 so langsam in die Unternehmen gesickert ist, ist das passiert, weil in dem Gesetzesentwurf ganz klar festgehalten ist, dass Geschäftsführer oder Geschäftsleitungen für die Themen, die darin behandelt werden, also die Cybersicherheitsthemen, haften müssen und mit hohen Bußgeldern. Und da waren dann plötzlich alle, gerade auf der obersten Ebene eines Unternehmens, sehr hellhörig. Und dadurch hat das Thema dann plötzlich eine sehr hohe Brisanz gewonnen. Und das war einfach spannend bei Kunden zu beobachten, dass so ein Thema wie Cybersicherheit, wo man sich denkt, das sollte doch dauerhaft Präsenz haben, aber klar, es geht einfach unter im alltäglichen Doing und da das jetzt nicht direkt Profit reinbringt, ist das oft nicht so on top of head von den Leuten gewesen. Ne? Die hatten das nicht als Prio drin und als sie dann gemerkt haben, oh, aber ich bin dafür haftbar, dann plötzlich wurde das Thema doch zu Prio und so bin ich damit dann eben auch vermehrt in Berührung gekommen über eben Kundenprojekte im IT und im Cybersecurity-Bereich, wo sie einfach gemerkt haben, oh, das ist ja ein wichtiges Thema. Genau, jetzt musst du gerade sagen, ob du noch einen zweiten Teil deiner Frage hattest, den ich noch nicht beantwortet habe.
Nee, also das ist ja auf jeden Fall schon mal super spannend auch zu sehen, wann überhaupt der Fokus so darauf lag, beziehungsweise ja, so aus welchen Gründen dann natürlich auch der Fokus drauf lag. Also wirklich super spannend.
Du hattest, glaube ich, gefragt noch, ob es konkrete schon erste Maßnahmen gab oder was.
Genau, ja.
Ich habe mich wieder erinnert.
Ja, ich musste auch dazu überlegen.
Genau. Also wie ich vorhin gesagt habe, da so dieses Meldeverfahren ein Punkt ist, ist das tatsächlich auch eins der ersten Maßnahmen, die man relativ einfach auch selbst umsetzen kann, wo es gar nicht jetzt groß irgendwelche rechtlichen Berater von außen braucht oder irgendwelche IT-Experten oder ähnliches, sondern einfach sich zu überlegen, wie ist das Vorgehen, wenn ein Sicherheitsvorfall auftritt? Wer muss an wen das melden, dass es am Ende an die richtige Stelle beim Bund kommt, bei der es dann landen muss? Ja, und da einfach mal das erstmal aufzuschreiben, dann mal zu verproben, durchzuspielen und so dieses Meldeverfahren, diesen Meldeweg aufzuschreiben. Also das ist schon mal eine erste relativ simple Maßnahme. Ein zweiter Punkt ist auch, dass, und das betrifft auch wieder gerade die Geschäftsführung von Unternehmen, dass die regelmäßige Schulungen durchlaufen müssen. Dadurch, dass die ja dafür haftbar sind, müssen die sich auch damit auskennen. Und das ist auch wieder ein Punkt, den man noch relativ unkompliziert umsetzen kann, ist, dass man solche Schulungen aufsetzt oder einkauft extern und so die Geschäftsführung da den Schulungen unterzieht, nenne ich es jetzt mal, aber im Idealfall jedes Mitglied des Unternehmens. Weil natürlich, wenn alle darin geschult sind, auch das Einfallstor Mensch, der einfach das größte Einfallstor ist, wenn es um Sicherheitsthemen geht, dass einfach das, dieses Einfallstor verkleinert wird. Genau, also auch das ist eine relativ simple erste Maßnahme, die getroffen werden kann. Und das Gleiche auch wieder zu den Konzepten, wenn es um Risikomanagement geht. Wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass ein Unternehmen feststellt, okay, wir haben uns irgendwie gerade, ne, die kleinen Mittelständler oder so, wir haben uns noch gar nicht richtig mit dem Thema beschäftigt, wir haben gar kein großes Sicherheitssystem aufgebaut, dass das schon irgendwie automatisch überwacht, sind da komische Vorfälle und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele Systeme, ja, jetzt kann ich irgendwelche Abkürzungen hier mal kurz droppen, da gibt es ein SOC, da gibt es ein ISMS und so weiter. Das sind alles Sicherheitssysteme, die eben überwachen, was passiert in meinem Netzwerk, sind da komische Auffälligkeiten und so weiter. Aber wenn das alles noch nicht aufgesetzt ist, dann steht tatsächlich ein größerer Prozess an. Mhm. Aber auch hier wieder würde ich sagen, keine Panik, es ist nur sinnvoll für das eigene Unternehmen. Ich finde das so spannend, ich habe das letztens den Spruch gehört, jedes Unternehmen hatte in den letzten Jahren einen Sicherheitsvorfall oder hat einen Sicherheitsvorfall gemeldet oder sie hatten ihn eben und haben es nicht gemerkt. Aber jeder hatte das, weil es einfach mittlerweile so normal ist, dass irgendwie doch mal jemand auf irgendeinen Link in der Mail drückt und so weiter. Also deswegen, es ist einfach nur sinnvoll, dieses Thema anzugehen und sich vor möglichen Angreifern zu schützen, weil man am Ende damit eben das Unternehmen schützt. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht wie Ausgaben klingt, die gar keinen Profit abwerfen. Aber wenn man dann mal das Problem hat, dass die eigenen Daten geklaut wurden und man erpresst wird oder das Wissen abfließt, dann denkt man sich, hätte ich doch mal vorher investiert und mal für Sicherheit in meinem Unternehmen gesorgt.
Absolut. Und wir sind gerade mal am Anfang des Ganzen. Also ich denke, dass in Zukunft da natürlich noch viel, viel mehr auch an Cyberangriffen kommen wird. Und von daher umso sinnvoller, dass man sich als Unternehmen da natürlich gut aufstellt. Und an der Stelle auch nochmal, egal in welcher Größe, also selbst wenn man jetzt vielleicht nicht darunter fällt, dass man die NIS-2-Richtlinie befolgen muss als Unternehmen, aber sich dennoch auch als kleines Unternehmen da gut aufzustellen, um da eben solche Vorfälle zu vermeiden. Genau. Dann jetzt einfach nochmal so als Abschluss. Sollte ich noch irgendwas wissen? Gibt es noch irgendwelche wichtigen Punkte, die aufgegriffen werden sollten? Hast du da noch irgendwelche Tipps vielleicht auch? Genau.
Also eigentlich, glaube ich, kann ich nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, aber nochmal kurz zusammengefasst, komprimiert. Erstmal keine Panik, ja? Also nicht in Panik verfallen und denken, Hilfe, 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 sondern gucken, falle ich überhaupt unter dieses Gesetz? Wenn ja, was sind denn wirklich die Dinge, die ich machen muss? Und kann ich von denen nicht einige relativ einfach und simpel schon mal umsetzen, wie ein Konzept für etwas erstellen? Ja? Und dann sich einfach langsam strukturiert Stück für Stück vorarbeiten. Und natürlich, wenn es sinnvoll ist, auch sich beispielsweise rechtliche Beratung zu holen, die einen dann auch noch mal durch das Gesetz durchführen kann. Und der zweite Punkt, was wir auch schon gesagt haben, das Thema Cybersicherheit einfach angehen, egal ob man unter das Gesetz fällt oder nicht, weil das einfach nur sinnvoll ist und wie du schon gesagt hast, Kea, immer wichtiger wird.
Absolut. Also an der Stelle vielen, vielen Dank, Alexa, dass du uns diesen super Überblick und diesen Einblick in das Thema gegeben hast.
Gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das war's von uns. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge Bits and Bytes mit euch. Macht's gut.